Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscasts. Heute freue ich mich sehr auf Simon Dückert. Hey Simon, toll, dass du dabei bist. Als Solo-Guest warst du noch nie im Podcast.
Grüß dich, danke für die Einladung. Ja, freue ich mich, hier zu sein.
Und wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, generative KI und Wissensarbeit. Ein perfektes Paar, Fragezeichen. Rhetorische Frage, können wir vielleicht am Ende auflösen. Vielleicht ganz kurz, Simon, oder für die wenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich ja ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
Gerne, ja. Genau, Simon Dückert ist mein Name, wohne in Nürnberg, bin verheiratet, eine Frau, ein Kind, bin von der Ausbildung her Elektroingenieur, habe in den 90ern studiert, Schwerpunkt digitale Nachrichtentechnik, habe von Anfang an des Studiums eigentlich schon im Fraunhofer-Institut gearbeitet, wo MP3 herkommt, deswegen habe ich so eine gewisse Audio-Affinität, also in meinen Ansätzen schwingt immer das Thema Audio und Livestream und Podcast und so mit, das mag ich ganz gern und bin dann über das Institut eigentlich auf das Thema Wissensmanagement gekommen, zum einen, weil unser Institut damals sehr stark gewachsen ist und wir uns überlegen mussten, wie kann man eben neue Leute in komplexe Wissensbestände schnell onboarden, wie sorgt man auch dafür, dass Mitarbeiter, die dann die Organisation verlassen, dass man deren Wissen sichert. Und gleichzeitig mussten wir von der Zentrale damals ISO 9001 als prozessorientiertes Qualitätsmanagement einführen. Und da habe ich angefangen, mich mit dem Thema Managementsysteme zu beschäftigen. Und so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen, in dem ich heute auch noch aktiv bin, 2001 dann auch Cognion ausgegründet habe, nämlich prozessorientiertes Wissensmanagement und lernende Organisationen. Ne, Wissensmanagement, sagt man so, so die drei Standbeine des Schemels, Mensch, Organisation, Technik. Hm. So ein bisschen bei vielen immer die Technik überfokussiert. Ne? Also viele tun Wissensmanagement mit Wikis oder Portalen oder Intranets gleichsetzen. Ne? Aber das ist sowohl in der Organisationsdimension, Kultur, wie gestaltet man Prozesse, wie baut man Lernen ins Projektmanagement ein, wo findet Lernen formell und informell im Personalprozess statt. Also solche Sachen spielen da eine Rolle. Aber halt auch in der Menschdimension, dieses neudeutsche Mindset, ne? Mhm. Also habe ich so die Haltung des kontinuierlichen Lernens, teile ich mein Wissen offen, bin ich offen für Ideen von anderen, ist da eben auch ein wichtiger Punkt. Genau, und da bin ich heute eigentlich noch aktiv, Cognion, eine kleine Organisation in Nürnberg, wir haben eine Akademie hier, begleiten Firmen in der Regel große, also ich bin mit Audi sehr viel unterwegs, mit Siemens Healthineers, mit der DATEV, wo man dann in der Regel halt intern mit so Multiplikatoren-Teams arbeitet, 10, 15 Leute und dann so Communities von einigen tausend, um eben dieses Gedankengut so influencermäßig in die Breite zu bekommen.
Mm. Und du machst ja auch jetzt nicht nur Zusammenarbeit mit Firmen, ne, sondern auch Konferenzen, MOOCs. Aber da können wir nachher vielleicht auch nochmal drauf gucken, wenn es wirklich um das Thema Lernen geht und Weiterentwicklung. Ich glaube, wir kennen uns sogar von der NoTech, von der Bitkom. Genau. Also das Thema Wissensmanagement, das hatte schon eine Historie. Ne? Das ist eigentlich schon ein bisschen in der Versenkung verschwunden, so ein bisschen aus verschiedenen Gründen. Vielleicht kannst du mal so eine Standortbestimmung geben, weil eigentlich wird es inzwischen ja jetzt gerade im Rahmen von generativer KI doch wieder diskutiert. Wie ist denn so aus dem Bauch raus so deine Standortbestimmung? Wo stehen wir denn heute im Wissensmanagement?
Ja, also ich würde sagen, so wenn man jetzt so die ganz lange Linie sieht, könnte man irgendwie die Aufklärung als Startpunkt des Wissensmanagements sehen oder den Taylorismus dann. Ne? Also da, wo man angefangen hat, ganz bewusst Wissen zu sammeln darüber, wie man Arbeit organisiert, wissenschaftliche Methode als Konzept. Ich glaube, die ersten Paper, die das so ganz explizit adressieren, kommen aus den 80ern, 83 oder 84. Witzigerweise damals schon mit KI auch verbunden, so Carl Wieck und solche Autoren, die damals natürlich noch alles regelbasierte KI, ne, aber da schon eine Brücke hatten. Und ich würde sagen, es ist so ein Evergreen-Thema. Es war mal hip. Also es war so, ja, sagen wir mal, rund um Dotcom-Boom und dann auch noch die paar Jahre danach war das ziemlich hip. Deswegen hat sich das jetzt hier auch in Deutschland eine Bitkom, also Branchenverband der IT-Unternehmen, wo so Firmen wie ihr, SAP, Microsoft, Oracle und so weiter organisiert waren, auf die Fahnen geschrieben. Und darüber würde ich sagen, im deutschen Sprachraum auch eine gewisse Sicht auf Wissensmanagement geprägt haben. Ne? Also so eine eher technische Sicht, technikzentriertes Wissensmanagement, ne? Wo es dann halt um Suchmaschinen, Portale, Web-Content-Management-Systeme, Wikis, Big Data und so weiter geht. Und eigentlich gar nicht so sehr die Organisationsentwicklungsdimension, auch nicht die individuelle Dimension. Genau, und so würde ich das wahrnehmen. Die Bitkom war lange der Anker hier in Deutschland. Bis 2015 haben sie ja die NoTech organisiert. falls du magst, ich habe im Wiki eine Übersicht über alle Veranstaltungen mit allen Schwerpunktthemen, kann man vielleicht in die Shownotes packen. Und die haben dann damals die Notec aufgegeben zugunsten einer Big Data Summit genannten Veranstaltung. Also da ging es eher in Richtung Big Data, Data Analytics, was ja im Wesentlichen, kann man sagen, jetzt auch so die Vorläuferthema zu KI war. Also das, was wir jetzt heute unter generativer KI sehen, wird eigentlich nur dadurch möglich, dass wir halt wahnsinnig viel Compute Power haben, also viele Grafikkarten, die parallel Dinge rechnen können. Und auf der anderen Seite aber halt auch viele Daten, auf denen man Dinge rechnen kann. Also so Sprachmodelle zu trainieren, das ist halt nicht möglich, wenn ich keine Daten habe. Und das, was jetzt so, wird es ja bei euch auch geben, so Big Data und Data Scientists, Big Data Abteilungen in der Organisation, so ein bisschen als Special Interest Task gemacht haben, das kommt jetzt halt in die Breite. Und dadurch, dass ich jetzt über ChatGPT mit dem Chatbot chatten kann, so wie ich ihn mit, über WhatsApp oder Signal mit der Familie chatte, wird das halt jetzt so ein Breitenphänomen. Nur Wissensmanagement selber sehe ich, also damals war es mal Hype Mitte der 90er, vielleicht so bis frühe Nullerjahre, wurde dann tausendfach totgesagt, aber ich würde sagen, das ist wie so ein Zombie, der kommt immer wieder, weil, wenn man auf die große Linie schaut, also den Übergang Industriegesellschaft im 20. Jahrhundert hin zur Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert, ist das aus unserer Sicht einfach so das Leitthema der Transformation. Also egal, wo du reinschaust, ob du jetzt in agile Transformationen schaust, ne, wo du sagst, okay, das Wissen, was du als Organisation hast, was die Kunden eigentlich wollen, ändert sich so schnell, dass du halt nicht mehr 10 Jahre im Vorhinein planen kannst, wie ein SAP RX aussieht, sondern du musst es agil nachführen, auf Kundenbedürfnisse achten. Ne? Das ist ein Thema des Umgangs mit Wissen. Ne? Genauso wie die Verfügbarkeit von Wissen im Netz, dadurch, dass alle Dinge in ihre Blogs und auf ihre LinkedIn-Profile schreiben, ist einfach sehr viel mehr Wissen verfügbar. Das kann ich nutzen oder nicht. Und da glaube ich einfach dran, dass Wissensmanagement nicht jetzt ein Thema ist, was so hip sein wird, wieder wie generative KI, wo man aber gut dran tut, das so als treibendes Thema im Hintergrund zu haben, um dann eben sowas wie generative KI da einordnen zu können. Und ich denke, in 10 Jahren spricht keiner mehr von generative KI, da ist die einfach da. Da gibt es ein anderes hippes Thema. Und mit dem Thema, wie gehen wir aber mit Wissen in Organisationen um, um effizient zu sein, um innovativer zu sein als der Wettbewerb, das werden wir, glaube ich, in 10 Jahren auch noch haben.
Ja, klar, das ist irgendwie Evergreen, hast du gesagt. Also, na, aber da ist jetzt eben die generative KI natürlich ein krasser Hebel, wo ich sagen würde, da gibt es natürlich viel so Disruptionspotenzial von Wissensarbeit, also bei manchen Use Cases. Also da können wir vielleicht mal drauf gucken, oder? Weil gibt es auch verschiedene Grafiken und Analysen, welche Aufgaben, welche Jobs wie stark betroffen sind. Aber wir können vielleicht auch mal den Blick aufs Individuum machen, auf jeden selbst. Natürlich hat jeder unterschiedliche Tasks und unterschiedliche Jobs to be done. Ja. Und manche werden natürlich, wenn ich jetzt ein Datenerfasser bin, werde ich vielleicht anders beeinflusst von generativer KI, wie wenn ich jetzt Redakteur bin oder was auch immer, Business Developer wie ich. Aber kannst du da mal drauf gucken, ne? Also wie kann man denn die Potenziale analysieren? Jetzt Aufgabenanalyse ist auch schon ein älterer Ansatz oder wie würdest du da rangehen?
Ja, also da ist man, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg. Wir haben, wenn wir so Expert-Debriefings machen oder auch in Ansätzen von persönlichen Wissensmanagement, ein zentrales Element ist immer eine persönliche Wissenslandkarte. Wo du jetzt für dich mal sagen würdest, wenn du die erstellst, ne, wir haben so standardmäßig 3 oder 4 Hauptzweige da drin. Das eine sind so Ziele, also was will ich eigentlich, ne, was will ich als Wissensarbeiter erreichen, was will ich schaffen. Dann gibt es einen Zweig mit Historie, also was habe ich eigentlich alles schon gemacht, was kann ich daraus lernen. Dann gibt es den Zweig, der meist einen Großteil der Aufmerksamkeit hat, nämlich so meine Rollen und Aufgaben. Ne? Keine Ahnung, ich bin Projektleiter und gebe vielleicht Trainings und mache Beratung. Also jeder hat ja neben seiner Stellenbeschreibung eine Vielzahl von Rollen. Ne? Ihr macht Events mit einem Trainingsforum, du machst einen Podcast, all solche Dinge. Und dann der vierte Bereich in der Wissenslandkarte, der heißt immer Wissen und Themengebiete. Also um meine Aufgaben zu machen, muss ich halt über Dinge Bescheid wissen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz jetzt. No, und wenn man jetzt mal Tätigkeiten hast genannt, in den dritten Zweig reingeht, da gibt es zum Beispiel vom Bundesinstitut Betriebliche Bildung so eine Übersicht, was sind eigentlich, also die hatten zuerst erforscht, was sind wissensintensive Berufe, gibt es eine Studie. Und dann haben sie festgestellt, es gibt viele Berufe, die würde man vielleicht nicht als wissensintensiv bezeichnen, aber in denen steigt die Anzahl der wissensintensiven Tätigkeiten. Und da haben sie eine zweite noch gemacht, um eben zu gucken, was sind wissensintensive Tätigkeiten, und sind da auf so 6, 7 gekommen. Also fremde Arbeitsabläufe zu organisieren, ne? Stichwort Management. Ein Manager ist Hardcore-Wissensarbeiter. Mm. Forschen und entwickeln natürlich. Das ist oft so das, was so naheliegend ist. Ne? Bei euch die Softwareentwickler zum Beispiel oder Leute, die jetzt an KI-Themen forschen. Recherchieren, Informationen sammeln und dokumentieren ist eines. Ausbilden und lehren ist eine wissensintensive Tätigkeit. Und informieren und beraten. Und wenn man dem jetzt mal gegenüberstellt, was ist so sehr generisch, ne? Wenn ich jetzt ein Manager bin, sieht es anders aus, als wenn ich ein Vertriebler bin, wie die konkreten Tasks heißen, oder wenn ich halt ein Trainer bin. Aber wenn man dem sozusagen mal gegenüberstellt, was die KI gut kann, da könnte man zum Beispiel von Sanders dieses How People Are Really Using GenAI rausnehmen. Die haben mal so, ist mal diese ganzen Foren, Reddit und so weiter durchgegangen, haben geguckt, was schreiben die Leute, was sie wirklich mit KI machen. Haben, glaube ich, 100.000 Posts analysiert und haben dann so eine 100er Liste AI-Use Cases und haben die gruppiert in 6 Gruppen. Mhm. Ja, und da ist so ein Thema persönlicher und beruflicher Support, also so KI als Coach, forschen, analysieren und Entscheidungen finden, erstellen und bearbeiten von Inhalten, Lernen und Bildung, technische Unterstützung und Fehlerbehebung und Kreativität. Mhm. Ja, und wenn ich die 2 Listen mir mal nebeneinander stelle, dann kann ich ganz viele Linien malen.
Da gibt es eine hohe Korrelation, ja, auf jeden Fall.
Absolut. Ja. Ja, das heißt, wenn du jetzt einen Podcast planst, überlegst dir vorher, wen lädst du ein, welche Fragen stellst du, da kann die KI helfen, ne, sozusagen das zu gestalten, den Inhalt zu erstellen, die kann transkribieren, die kann den Podcast zusammenfassen, die kann Shownotes erstellen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, da mal systematisch zu gucken, wo kann die KI mich als Wissensarbeiter unterstützen. Und das ist vielleicht noch ein Paper, was ganz spannend ist. Das heißt, where should your organization start using GenAI oder so? Ich glaube, es ist nicht ganz richtig, aber es ist ungefähr. Mhm. Und was die da drin mal aufspannen, ist ein HBR-Artikel, ist das ein anderes Konzept von Tätigkeiten, die nennen das WINS-Tätigkeiten, also W-I-N-S, für Words, Images, Numbers and Sounds. Mhm. Also wenn deine Arbeit oder die Kosten, die du hast, viel mit Text, mit Bildern, mit Tönen oder, ne, vielleicht müssten wir jetzt mittlerweile mit Sora und Co. auch Video noch mit dazu nehmen, zu tun hat, dann wirst du irgendwie von generativer KI betroffen sein. Und dann machen sie, finde ich, eine spannende Matrix auf, so eine typische 4-Felder-Matrix. Ne, die eine Achse ist, wie viel Prozent deiner Kosten basieren auf WINS-Arbeit? Also wenn du sagst, du hast jemanden, der Pressetexte schreibt oder Software entwickelt, ne, dann produzieren Words den ganzen Tag. Und die andere Achse ist, wie hoch ist der Grad der Digitalisierung deiner Arbeit? Ne, also bleib mal beim Softwareentwickler. Ne, wenn ich Softwareentwickler bin, habe meinen ganzen Code auf GitHub öffentlich einsehbar, dann ist sozusagen alles meiner Arbeit digitalisiert. Sondern wenn ich in den 4 Feldern quasi oben rechts bin, da wo sehr viel Kosten auf Basis von WINS-Arbeit entsteht und viel digitalisiert ist, das nennen sie den Quadranten in the Crucible, also im Schmelztiegel, da wird alles in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf links gedreht. Ne? Und umgekehrt, wenn ein sehr kleiner Teil der Arbeit nur auf WINS-Arbeit basiert und wenig digitalisiert ist, den Quadranten nennen sie on the balcony, also da kann man mit einem Glas Rotwein am Balkon sitzen und dem Treiben zuschauen und hat wahrscheinlich seinen Job in 5 Jahren noch. Mhm. Und ich finde, das sind gerade so diese spannenden Ansätze, A, den Leuten so ein bisschen nahe zu bringen, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Wie stark bin ich da eigentlich betroffen davon? Wo nutzt es mir? Wo habe ich vielleicht auch ein Risiko, was ich noch gar nicht sehe? So Stichwort die Unknown Unknowns. Ich weiß noch gar nicht, dass ich betroffen bin. Und umgekehrt dann aber eben auch einen systematischen Ansatz, nur zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal meine Taskliste, meine Wissenslandkarte durch und mache Experimente, hilft es mir denn wirklich und macht es mich produktiver oder kreativer, die KI.
Ja, das waren schon mal ganz, ganz, ganz viele gute Punkte, ne? Also das war schon noch konkreter wie Use Cases, alles, was du genannt hast. Jetzt, ich fasse nochmal zusammen, ne? Forschen, entwickeln, recherchieren, dokumentieren, ausbilden, informieren, beraten, ne? Und dann, oder arbeiten mit Wörtern, Informationen. Und was eben KI alles gut kann, dann sich auch zunehmend Audio, Video, Bilder, Bewegtbild. Hast du so Top 10 Use Cases vielleicht? Also klar, ich meine, das ist eine gute Anregung, dass jeder sich mal selbst analysiert, bevor es vielleicht jemand anders macht auch.
Du meinst jetzt individuelle, also aus meiner Sicht?
Ja, das sind so die gängigsten Use Cases, ne? Also ich meine, klar, ist Textrecherche, Übersetzung. Also es gibt da eigentlich so Sachen, ne, wo man sagt, ja, da bin ich eigentlich selber schuld, wenn ich keine KI nutze bis jetzt. Und dann gibt es ja welche, die sind noch ein bisschen weiter weg, da ist es vielleicht noch nicht so ausgereift.
Ja, also ich denke so diese ganze Schiene Transkription und Zusammenfassung, Extraktion von Kernpunkten, das ist sicher was, ne? Also so Anzahl der Leute, die jetzt zum Beispiel, man hat ein Teams-Meeting irgendwie in einem Projektteam, einer ist im Urlaub und kann nicht dabei sein, ne? Dass man sagt, dort lasst mal einmal das Transkript laufen. Wenn ich ein Meeting habe, was eine Stunde dauert, dann will ich vielleicht nicht eine Stunde Audio mehr anhören, sondern das ist interessant, was sind die Kernpunkte, was ist kontrovers diskutiert worden, was sind Action-Items, die hinten rauskommen, ne? Das sozusagen kompakt in einem Überblick zu haben, ohne eine Stunde Audio mehr anhören zu müssen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch einfach durch die Verfügbarkeit, ne? Das wird in vielen anderen Tools auch so sein. Ich bin hauptsächlich in Teams unterwegs, da gibt es halt den Copilot, da drückt man einmal auf den Knopf und hinten fallen die Artefakte raus. Ich denke, das ist was sehr schnell so in die tägliche Praxis übergehen wird.
Ja, praxisnahe Use Case, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Ja.
Genau.
Also
genau. Genau. Dann hätte ich gesagt, so diese ganze, ich weiß nicht, das, ein Journalist hat es mal genannt, weiß nicht, ob das ein Fachbegriff ist, das weiße Blatt-Syndrom.
Ja.
Also dieses, du musst was schreiben, egal jetzt ob eine E-Mail an jemand oder ein Konzept oder eine Agenda, dann ne, sitzt vor einem weißen Blatt und hast erstmal so eine Blockade, könnte man sagen, so eine Schreibblockade, wo einfach die KI hilft, mal so ein erstes Boilerplate, so nennen wir das ja in Softwareentwicklung, ne? Ich habe so ein erstes Gerüst quasi von Code und genau das gleiche gilt für Text. Wo ich sagen würde, ist die Frage gar nicht so sehr, ist das alles schon richtig, sondern man sieht dann relativ schnell die Stellen, wo man verbessern muss oder wo einem nicht, was nicht passt. Aber man ist halt viel schneller dabei, an dem Text zu arbeiten und was Fertiges zu haben, als wenn man von einem weißen Blatt Papier ausgeht.
Ich kenne es aus dem Amerikanischen auch Strawman, ne? Dass man mal wie so einen Strohmann hat, da kann man draufschlagen. Also
ja,
habe einfach was, wo ich anfangen kann. Ich kann es auch ändern.
Genau, ich habe so einen Einstiegspunkt und da finde ich, ist so dieses, egal was, ich brauche eine Agenda für einen Workshop, ich brauche eine Vorlage für eine E-Mail, die ich schicken muss, ich brauche die Ankündigung für eine Veranstaltung. Ne, da ist man in der Regel relativ schnell, wenn man jetzt so ein bisschen in GPT sich eigene GPTs baut, kann man das dann auch so machen, dass man sagt, hier, erstelle immer einen Ankündigungspost, eine Variante für LinkedIn, eine für Mastodon und dann gibt man sozusagen der KI nur noch die Schlagworte, wie heißt die Veranstaltung, was ist das Thema, wer sind die Speaker und da hat man immer so eine 80% Lösung zumindest. Da würde ich sagen, man hat oft die Diskussion, ist das denn alles richtig und wo fantasiert die KI? Ich finde irgendwie, das ist, ja, das ist eigentlich finde ich, ist die falsche Frage, weil es ist klar, dass das nicht alles richtig ist. Ne, so ein bisschen, wenn ich einem Werkstudent die Aufgabe gebe, der macht auch nicht alles richtig, weil es halt ein Werkstudent ist und hat nicht zehn Jahre Erfahrung in dem Thema. Aber ich quasi als Experte oder Expertin habe halt was, woran ich mich reiben kann und bin schneller, habe meinen Task schneller erledigt, als wenn ich es ohne diese Unterstützung mache. Ne, und das wäre vielleicht noch so ein anderer Use Case, ein dritter, der bei mir sehr gängig ist, ist einfach so dieses KI als Sparringspartner, ne, so zur Ideenfindung. Wo man dann sagt, ich muss das und das tun, welche Experten könnte man dazu brauchen, dann versetzt man die KI in die Rolle, du bist quasi eine Mischung all dieser Experten, ne, und sagt dann, wenn ich dies und dies tun muss, was sind denn da die Schritte, die ich gehen muss zum Beispiel. Und da ist man dann ganz oft in so Situationen, wo man sagt, man kriegt so eine Top-10-Liste zurück, 5 Sachen hat man schon gekannt, 3 sind Quatsch, ganz offensichtlich. Und 2 sind aber so, wo ich sage, da habe ich noch nicht dran gedacht.
Da bin ich noch nicht draufgegangen. Das ging mir genauso, ne? Also genau. So als Recherche-Tool praktisch. Aber anders wie Google oder wie nur Google, ne? Da gibt es nochmal andere.
Ja, genau. Also das wäre jetzt eher so ein Sparringspartner-Ding, ne? Also nicht ich suche mit der Maschine, sondern das wäre so, wie wenn wir zwei zusammensitzen und sagen würden, ah, wir wollen einen neuen Podcast launchen, wie machen wir das eigentlich? Ne? Und dann hast du Erfahrung, ich habe Erfahrung, die trägt man zusammen und dann sage ich, okay, das, was du gesagt hast, kenne ich schon, machen wir auf jeden Fall so, das sehe ich anders. Da habe ich noch nicht dran gedacht. Das ist eine gute Idee, die ihr da habt. Ne? Und so dieses Sparring ist halt interessant. Und da finde ich halt diese Begriffe KI als Co-Pilot, als Assistent, als Helfer, ne? Das ist da, finde ich, die richtige Metapher. So ein bisschen nicht als Einstein in der Hosentasche. Also, ne, wenn man so will, ist ja quasi so eine KI, dadurch, dass sie auf durchschnittlichem Content des Internet trainiert ist, auch biased, also quasi biased auf Basis dessen der Leute, die halt da was reingeschrieben haben. Und B ist es ja wie so ein ZIP-File des dokumentierten Wissens der Menschheit. Also wir können nichts wissen über die Zukunft, gibt's immer so ein Knowledge Cut-Off. Und es kann auch sein, ich bin im Feld viel bessere Experte als die KI. Ne? Wenn ich mir die Wikipedia-Seite anschaue zu Wissensmanagement, würde ich sagen, da ist vieles, würde ich da nicht unterschreiben. Aber das ist halt so der Schnitt, auf den man sich geeinigt hat. Und man muss ja in seinen täglichen Aufgaben viele Dinge tun, wo man nicht Experte ist, sondern, was weiß ich, ein Barcamp oder eine Veranstaltung zu organisieren. Das hat man nicht gelernt und da kann sie halt durchaus helfen. Und der andere Weg, was du jetzt noch angedeutet hast, da habe ich aber nicht so viel Erfahrung, wäre quasi das Interface der Suche zu verändern. Also da, wo man ja bei Google gewohnt ist, man gibt 3 Schlagworte ein und in der Regel ist auf der ersten Trefferseite was Brauchbares dabei. Gibt es also Tools wie U.com, Perplexity AI.
Perplexity, das ist super, genau. Ist halt noch nicht so verseucht von Werbung und SEO. Ich mache selber Suchmaschinenoptimierung. Ja. Aber das machen halt manche leider bis zum Erbrechen und dann auch manchmal inhaltsfrei. Und oft willst du einen guten Inhalt. Und das wird durch die ganze Industrie dann ja irgendwie die Suchmaschinenoptimierung bis zum Umfallen gemacht hat, umgangen. Und das hast du halt mit den Tools halt nicht. Ne? Da hast du vielleicht nochmal andere Quellen. Da kannst du nochmal sagen, ich will wissenschaftliche Artikel von Google Scholar oder was auch immer und fass mir die zusammen. Da hast du dann echt nochmal einen anderen Blick drauf. Denn auf Google echt schwierig kriegst. Finde ich inzwischen.
Ja. Genau. Also du hast gesagt, noch nicht so werbeverseucht. Ich glaube, das noch muss man unterstreichen. Weil selbst jetzt ein Marktführer wie ChatGPT, die ja viele Abos für $20 verkauft haben, verbrennen jeden Tag Geld. Also da ist noch kein Geschäftsmodell da, ist was trägt. Viele Player haben angekündigt, in Größenordnung 3-stellige Milliardenbeträge in Rechenzentren zu investieren. Und das machen die natürlich auch nicht, weil sie der Menschheit was Gutes tun wollen, sondern weil es da irgendwo am Ende auch einen Profit rausgeben muss. Google hat, glaube ich, angekündigt, die KI-unterstützten Suchanfragen in ein Bezahlmodell zu packen. Und Bezahlmodell bei Google heißt ja ganz oft, ich bin nicht der, der bezahlt, sondern jemand anders bezahlt, aber dafür kriege ich was gezeigt, was der mir verkaufen will. Also ich denke, da sind wir im Moment in so einer Situation, wo man natürlich viele Sachen noch einfach so nutzen kann, aber wo auf absehbare Zeit eben entweder, wie das Microsoft mit dem Copilot macht, ein Abo-Preis dahinter hängt oder eben Werbung ins Spiel kommt. Nur viel mehr Optionen hat man da, glaube ich, nicht.
Ja, macht der SAP auch, ne? Mit dem Joule, auch eine schöne Metapher, ne? So wie Strom halt, wo du halt dann nochmal extra Aufpreis zahlen musst, wenn du das nutzen willst. Also da geht es um Embedding, dass eben das dann eingebettet wird und du Zusatzfeatures, Zusatzinterfaces nutzen kannst.
Genau. Und das ist ja durchaus auch jetzt so eine heiße Diskussion. Ne? Also die einen, die sagen, naja, jetzt zahle ich irgendwie pro Mitarbeiter $30 oder irgendwas pro Monat und jeder kriegt einen 24/7 Werkstudent an die Seite gestellt. Ja. Das ist irgendwie eine plausible Position. Die anderen sagen, ja, wir zahlen bisher für eine Office Suite $20 und sollen jetzt mehr als das Doppelte nochmal zahlen für KI. Und irgendwo dazwischen wird so die Wahrheit liegen wahrscheinlich. Ja. Und man merkt es ja bei sich selber auch, ne? So, die locken einen natürlich alle mit Freemium-Angeboten, ne? So Bild-KI kriegt man irgendwo Credits und kann dann halt ein paar Bilder generieren, aber sobald man es richtig ernsthaft nutzt, muss man halt Geld einschmeißen und dann ist halt so Dienst für Dienst, gibt man da so 10, 20 x Euro pro Monat aus. Ich glaube, da wird man in Zukunft dann schauen, was man da alles abonniert und wie viel. Das war übrigens noch ein Use Case, fällt mir gerade noch ein, wo ich Bild sag, den ich auch noch für sehr plausibel halte und selber auch oft nutze, ist das ganze Thema Bildgenerierung.
Ja.
Wo man ja bei Texten, würde ich sagen, ne, jeder geht so davon aus, ja, so eine E-Mail kann ich ja schreiben, der eine besser, der andere schlechter, aber das kann jeder. Aber so Grafiken, Illustrationen, Key Visual für eine Landingpage machen, ne, da hat man ja doch bisher immer Experten, Expertinnen gebraucht, die da mit Photoshop und Illustrator und so weiter umgehen können. Und da sieht man schon, würde ich fast sagen, es nervt schon so ein bisschen auch im LinkedIn-Feed. Leute, die da halt 3 Schlagworte in Midjourney eingeben und dann irgendwie ein Bild posten, die sehen auch alle gleich aus.
Genau, so ein Style.
Aber ich glaube, das ist auch so ein Skill, Bilder gut prompten zu können, da einfach gute Bilder zu generieren, ne? Ohne da eben Grafiker dazu zu brauchen.
Und Animationen und Videos, das ist so am Kommen. Ne? Ich nutze Synthesia, habe ich jetzt angefangen zu nutzen. Ja. Ist auch ganz cool. Also ich fasse nochmal zusammen, praxisnahe Use Cases. Natürlich gibt es ganz viele andere noch. Dokumentieren, zusammenfassen, ne? Das weiße Blatt-Syndrom, KI als Sparringspartner allgemein, auch vielleicht als Recherchetool, Bildgenerierung, Übersetzung ist eigentlich ein super No-Brainer, das gibt's ja schon lang. Es gibt's ja schon lange, also, absolut. Aber ist jetzt noch einfacher.
Also das haben, glaube ich, viele auch gar nicht so sehr im Kopf mehr gehabt. Viele, habe ich das Gefühl, nutzen so DeepL zum Übersetzen oder DeepL Write als Support, ne? Wenn man jetzt so ein E-Mail macht und schmeißt mal den Text da rein und kriegt dann halt Verbesserungsvorschläge. Dadurch, dass DeepL als deutsches Startup lange vor der GenAI-Hype-Welle gestartet ist, bringt es, glaube ich, viele mit KI gar nicht so in Verbindung. Aber das ist natürlich ein super Use Case, absolut. Mhm. Wo auch die Übersetzung so gut ist, dass man teilweise gar nicht mehr groß drüber liest, weil man dem Tool einfach vertraut. Ne?
Wir haben jetzt schon den Tools geguckt. Vielleicht kannst du da mal deine Top 10 Tools teilen oder Top 8. Habe ich zufällig gesehen auf LinkedIn, deshalb frage ich danach auch. Das war echt eine gute Zusammenfassung. Ein paar haben wir schon genannt davon.
Dadurch, dass mein Arbeitsalltag halt sehr viel in der Microsoft 365-Welt stattfindet, ist es natürlich Copilot, und allein da könnte man schon sagen, das ist ja nicht ein Copilot, sondern viele. Man hat Copilot eingebettet in Teams, dort hat man einen eigenen Chatkanal, aber mittlerweile gibt es ja in jedem Tool quasi einen eigenen Copilot, in Whiteboard, in OneNote, in Word, in Excel. Da muss ich sagen, bemerke ich bei mir das Muster, dass ich diese Copiloten in den Tools eigentlich sehr wenig nutze. Ne, sondern meist den, der entweder über Website, also copilot.microsoft.com oder eben über den Teams-Chat dann für 365 nutze, mir da was generieren lasse und das dann nach Word oder Outlook rüber kopiere.
Mhm.
Ne, weil das ist so, da hat man so ein bisschen, wie man mit ChatGPT umgeht. Und da natürlich auch, da sind wir jetzt so ein bisschen am Experimentieren damit, so nicht so produktiv. Über Azure OpenAI hat man ja Zugriff auf die ganzen Sprachmodelle und kann sich da eigene Bots bauen. Und das finde ich spannend, weil man da natürlich intern, also was weiß ich, wir haben zum Beispiel bei uns eine Document Library, da liegt so für alle KM-Konferenzen zurück bis in die 80er alles, was wir gekriegt haben an Dokumentationen, Foliensätzen oder ein Teil der Dokumentbibliothek, da liegen die ganzen Studien oder alles, was es an Leitfäden mal gab. Nur sehr viel PDFs, aber auch PowerPoints und so weiter. Und das ist natürlich eine coole Geschichte, mit dem Ding sprechen zu können. Mhm. Also sagen zu können, generieren wir mal ein Bild oder eine Zusammenfassung der KM-Trends der letzten 20 Jahre. Was ich alles mit ChatGPT nicht machen kann, weil die einfach nicht auf unsere internen Dokumentbestände zugreifen können. Dann DeepL natürlich viel, auch für die LernOS-Leitfäden. Den neuen KI-Leitfaden haben wir jetzt zum Beispiel übersetzt. Das ging komplett über DeepL-API, das mittlerweile grandios gut ist. Ich habe auch mal angefangen, jetzt so mit ChatGPT zu übersetzen, was auch sehr gut ist. Ja. Da ist es, finde ich, noch nicht so ganz in diesem, also bei mir ist es noch nicht so im Workflow drin, ne? So dieses irgendwie ganzes Word-Dokument auf einen Schlag übersetzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da die Übersetzungsleistung ähnlich gut ist. Und dann mache ich relativ viel mit Open-Source-KI und vor allen Dingen lokaler KI.
Okay, welche zum Beispiel? Llama und so, oder?
Ja, Llama, ja genau. Also ich habe angefangen, das war letztes Jahr bei der LostCon, da hat man ja diese Lego Serious Play so mit den Leuten zusammen, was ist meine perfekte Wissens- und Lernumgebung, in Lego gebaut und hatten eigentlich die Idee, wir bauen dann so ein gemeinsames Lego-Modell, was sich als viel zu aufwendig rausgestellt hat. Und dann haben wir es einfach mit Stable Diffusion gepromptet. Ne, und das ist quasi, können wir auch in Shownotes verlinken, da ist quasi so eine, diese einzelnen Aspekte, ne, der Lerner auf so einer Brücke in die Zukunft läuft auf so einen Nordstern hin, lernt mit anderen, andere experimentieren an irgendwelchen Satelliten oben. Das war eine Stunde oder gute Stunde Prompting, 16, 17 Bilder, die da rausgekommen sind, und eines davon war es. Und das war eben mit Stable Diffusion gemacht, mit einem LoRa. Da gibt es so Low-Rank-Adoption-Modelle, wo man sagt, das soll so ein bisschen wie Lego aussehen. Dann kann man auch den Einfluss von dem LoRa einstellen. Ne? Wenn man sich das Bild anschaut, man erkennt Lego raus, aber es ist halt nicht 1:1 Lego-Bausteine. Und das war eigentlich so das Erste. Und das verwendet man halt immer über so Wrapper-Tools. Also auf dem Mac zum Beispiel habe ich Draw Things, auch auf dem iPhone und auf dem iPad. No, und dort kann man sozusagen die ganzen Stable Diffusion Modelle sich runterladen. Und wenn ich jetzt mal schnell für einen Mastodon-Post oder so eine Grafik brauche, dann mache ich das auch auf dem iPhone. Und das dauert nicht viel länger, würde ich sagen, als jetzt ein Midjourney anzuschmeißen oder das über Dolly zu machen. Plus, du hast halt die ganzen Vorteile, ne, das ist nicht eingeschränkt. Also du kannst da alles prompten, du kannst feingetunte Modelle verwenden. Man muss so ein bisschen gucken, jetzt der nächste Rechner, den ich hier kaufe, wird wahrscheinlich ein anderer sein. Nur bisher so ein ich ein Notebook gekauft habe, war das halt typischerweise kein i7, sondern ein i5, dass der Lüfter nicht so oft läuft. Schon viel RAM, aber jetzt so grafikmäßig, dadurch, dass ich kein Gamer bin zum Beispiel, hat man da wenig Wert drauf gelegt. Ne? Und da merkt man jetzt schon, dass das MacBook mit der Neural Engine natürlich deutlich schneller unterwegs ist als so ein typisches Windows-Business-Notebook, wo halt so eine Intel-Onboard-Grafikkarte werkelt. Ne? Da wartet man dann schon ein bisschen drauf.
Oh, du hast auf Apple umsteigen. Du hast, glaube ich, immer schon Dingens genutzt, oder?
Ich habe in der Pandemie ja mal so ein Projekt gehabt, erste Pandemie, da habe ich einen Sprint lang 2020, Ende des Jahres, jede Woche gewechselt zwischen Linux, Mac und Windows. Bei uns ist halt die ganze Kundenwelt Windows, deswegen ist schon der Großteil meiner Arbeit findet auf Windows-PCs statt. Aber aus der Zeit habe ich quasi noch so ein MacBook M1, nur was ja damals eines der ersten war, die quasi mit Apple Silicon, Neural Engine und vor allen Dingen kein Lüfter und grandios lange Laufzeit. Und da merkst du schon, wenn ich jetzt so den gleichen Prompt anstoße auf dem, ich habe so ein HP EliteBook G8 und parallel auf dem Mac M1, da ist schon ein deutlicher Unterschied, was die Geschwindigkeit angeht. Das Bild-KI, Sprach-KI lokal, ich hatte angefangen mit LM Studio, heißt das. Das ist quasi so ein Wrapper rund um Sprachmodelle, ne? Also jetzt, wer das noch nie gemacht hat, wenn man sich so ein Sprachmodell wie eben damals Llama 2, jetzt ist Llama 3 rausgekommen oder Microsoft hat das Phi, da gibt es ja ganz viele verschiedene, die sich auch lohnen, mal auszuprobieren. Na, dann ist es ganz schön, wenn du quasi ein so eine Applikation hast, die so ein Wrapper ist um alle außenrum, ne, wo du dann einfach in dem Tool sagen kannst, so jetzt lade mir mal das Sprachmodell runter und du kannst dann auch innerhalb eines Chats Sprachmodelle wechseln. Und wenn du jetzt zum Beispiel weißt, das eine kann besser mit Code und das andere ist auf Deutsch fein getuned, ne, dann kannst du, sobald du auf Deutsch wechselst, im Prompting quasi das Sprachmodell wechseln zum Beispiel. Und da hatte ich eben mit LM Studio angefangen, dann so ein bisschen mit GPT for All experimentiert, weil die auch sehr gut RAG können, also dieses Retrieval Augmented Generation, dass du deine eigenen Dokumente mit in den Chat bringen kannst. Ne? Da kannst du einfach sagen, hier habe ich ein Nextcloud im Filesystem eingebunden oder mein OneDrive und kannst es so als Repositories anlegen und kannst dann sagen, in diesem Chat greife auf das Repository mit den und den Studien zurück. Ne? Was du mit dem ChatGPT nicht machen kannst, dann müsstest du die ganzen Dokumente hochladen. Und was du auch mit dem frei verfügbaren Copilot nicht machen kannst, weil der halt, musst du auch quasi die einzelnen Dokumente hochladen mit den.
Genau.
Genau, das ist aufwendig. Und vor allen Dingen auch, das ist halt auch so ein Punkt. Bei mir sind halt viele Use Cases, haben halt mit Projekten und Kundenkommunikation und so weiter zu tun. Und
du willst dir die Daten nicht fern mit OpenAI, ne? Also ich glaube, das ist auch genau die Befürchtung von vielen Firmen.
Genau. Ja. Wenn man jetzt so Ideen für eine Agenda haben will oder so, da ist ja nirgendwo Firmenbezug drinnen, das ist okay, das kann man machen.
Ja.
Aber sobald ich sage, irgendwie jemand hat mir so Stichpunkte geschickt und irgendwie die Situation bei der Firma beschrieben, daraus muss man ein Konzept machen, das kann ich natürlich nicht in ChatGPT reinkopieren. Na, und das, was ich jetzt, wo jetzt neu dran bin, die auf Kommandozeile gibt es ja lange schon, OLAMA heißt das. Das ist quasi so ein Tool, wo du die lokalen Sprachmodelle quasi Command-Line-basiert mit denen chatten kannst. Und da gibt es eine Web-UI, die als Docker-Container läuft. Ne, und da ist so die Idee, wir haben bei, und die ist quasi 1:1 ein Klon von ChatGPT. Also die sieht genauso aus wie ChatGPT. Und wir haben ja bei Hetzner so ein paar Spielserver, wo so Mindtest und so weiter drauf läuft. Und da würde ich jetzt mal den einen upgraden, weil typischerweise diese Server, die du bei den Hostern hast, die haben halt keine GPU-Power. Also da gibt es keine Grafikkarte, weil du halt, wenn du dich per SSH dort einwählst und halt nur Text hast, da gibt es aber auch Varianten, da zahlt man ein bisschen mehr, dann haben die halt auch so eine kleine Nvidia da drin stecken. Und das ist jetzt so gerade das nächste Projekt für den nächsten Sprint, quasi mal so ein OLAMA mit Web-UI dort aufzusetzen. Und dann hast du quasi dein eigenes ChatGPT sozusagen im Web-Interface.
Ja, spannend.
Und kannst dann auch eigene Dokumentbestände einbinden und auf eigene Themen feintunen.
Ich glaube, das ist für viele auch der nächste Schritt. Ne? Also auf der einen Seite gibt es halt die öffentlich verfügbaren Tools, ob es jetzt für Suche ist, für Text, für Bilder, was auch immer. Aber wie du gesagt hast, ne, wenn es um Datensicherung geht oder wenn du einfach ne grounden willst, also deine eigenen Informationen und Dokumente, die vielleicht jetzt nicht Weltwissen sind, also jetzt eine Produktdokumentation, die du aber auch nicht Weltwissen machen willst unbedingt, weil es dein Intellectual Property ist, dann muss man sowas machen, wie du jetzt mit RAG oder so beschrieben hast. Also finde ich spannend. Ich habe jetzt kurz mal nach dem Post gesucht, ich habe nicht gefunden. Wir können dann mal gucken, dass wir es nachreichen in die Shownotes.
Genau, wir haben noch, das ist eins, wo ich gerade ein bisschen mit experimentiere noch für den. Wir machen bei der LostCon Prompt Battle.
Okay.
Da muss man ja quasi zu einem Prompt 4 Bilder generieren. Und da habe ich angefangen, mich ein bisschen in den Microsoft Designer rein, heißt das Designer? Ja, Designer reinzuarbeiten, der im Hintergrund Dolly, was da aktuell 3, 4 verwendet, glaube ich. Mhm. Und das ist so, weiß nicht, wie es bei euch im Firma ist, bei uns im Kundenkreis, ist jetzt so in den letzten Monaten die Diskussion gewesen, kauft man eben Microsoft 365 Copilot, ja, nein. Ich habe so das Gefühl, die Tendenz ist erstmal diesen Copilot, nicht diesen ganz public, sondern den, der halt die Daten, die man eingibt, nicht für Training verwendet, in Breite auszurollen. Und aber den Microsoft 365 Copilot, der ja $30 kostet, sozusagen nur auf Request. Aber bei vielen kommt der Designer eben in Breite noch. Mhm. Ja, und dann hätte man quasi da so eine Kombi aus Copilot plus Designer. Und deswegen ist das vielleicht auch noch was, was spannend ist, wenn jemand da erste Schritte gehen will, aber nicht gleich eine lokale KI installieren will.
Ja, ich weiß, bei uns laufen viele Piloten auch mit Microsoft Copilot. Ich habe es leider nicht reingeschafft. Da gibt es auch unterschiedliche Aussagen dazu. Aber ich würde vielleicht jetzt auf den nächsten Punkt übergehen. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, ihr habt jetzt analysiert, das sind die Use Cases. Bei mir sind die 1, 2, 3 Themen vielleicht, ja, sind stärker ausgeprägt, da möchte ich mich jetzt mal fit machen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dem möchte ich jetzt auch gerne natürlich nochmal Raum geben, weil du bietest ja auch tolle Möglichkeiten an. Es gibt jetzt unter anderem eine MOOC, ne, das startet schon nächste Woche. Also wenn ihr es den Podcast hört, in jetzt dieser Woche am 6. Mai.
6. Mai.
Genau, also vielleicht kannst du da 1, 2 Worte sagen, weil das ist ja jetzt nicht nur Content, da geht es auch wie in jedem guten MOOC auch um Lerngruppen und so.
Genau, also die Hintergrund ist, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, wir haben in der LernOS-Community so einen Leitfaden geschrieben, ai.lernos.com findet man den, Deutsch und Englisch.
Ich meine die Shownotes, ja.
Genau, in die Shownotes rein. Und da ist ja eigentlich immer der Ansatz, mal so zu versuchen, mit so einem nüchternen Blick evidenzbasiert abgesichertes Wissen reinzubringen in dem Grundlagenkapitel und irgendwie so einen Lernpfad zu gestalten, um Leute einen Schritt nach dem anderen an die Materie ranzuführen, weil ich finde, da ist auch ganz viel Scharlatanerie unterwegs, ne? Ich sage immer so spaßeshalber, alle, die erst Krypto-Experten waren, waren dann Metaverse-Experten und jetzt sind die alle AI-Experten und versuchen einem da zu sagen, was sind so die 10 Tricks, um den perfekten Prompt hinzubekommen. Also da ist auch viel Unfug unterwegs und da haben wir halt versucht, jetzt mal was auf die Beine zu stellen, was einen so einigermaßen sachlich und wissenschaftlich abgesichert ranführt. Und eben wie das bei LernOS ist, ne? Klar, man kann da als Individuum teilnehmen mit so 1, 2 Stunden Zeit die Woche. Es empfiehlt sich aber jetzt so mindestens mal in den Tandem zu zweit oder in der Lerngruppe zu 4, zu 5 dran teilzunehmen. Na, weil gerade jetzt bei sowas, viele haben ja schon mal so die ersten Schritte gegangen und der eine hat die Erfahrung, der andere die, der eine ist technisch affiner, der andere hat vielleicht einen GPT-Pro-Account, um da in der Gruppe mal was auszuprobieren. Also ich glaube, das ist ganz gut, da gemeinsam durch diese Lernreise durchzugehen.
Mit dem MOOC, da kann man eben dann mit anderen den Leitfaden durcharbeiten, ne? Und genau, da lernst du eben so die Anwendung, Basics, Anwendung, ich weiß, es gibt so ein Kapitel zu Prompting und so weiter,
genau,
von generativer KI. Das ist jetzt ab dieser Woche, kann man da, wenn man den Podcast erst ein paar Tage später hört, kann man trotzdem noch mitmachen.
Also theoretisch kann man jederzeit einsteigen. Wir machen halt 5 Live-Sessions, die immer montags sind, wo man immer so ein bisschen vorstellen, was in der jeweiligen Woche ansteht. Wenn man jetzt eine Woche oder 2 später einsteigt, dann muss man halt nacharbeiten. Die Live-Sessions werden alle auch aufgezeichnet. Die landen in der YouTube-Playlist. Da könnte man den Link noch bereitstellen, weil viele vielleicht um 13 Uhr ihr Abteilungsmeeting haben und das dann erst am Dienstag anschauen können. Wir haben Pfingstferien. Ich weiß gar nicht, wie das in den ganzen Bundesländern ist. Hier in Bayern sind 2 Wochen Pfingstferien, das heißt 20. und 27. Mai, die Termine fallen aus. Machen dann quasi 2 Wochen vor den Pfingstferien und 3 Wochen danach. Also wenn jetzt jemand 2 Wochen später einsteigt und in den Pfingstferien nicht im Urlaub ist, können er quasi die Zeit nutzen, um sich da dann aufzuschlauen und wieder an Bord zu kommen. Und natürlich ist die Idee sozusagen der Lernfahrtinhalte, ne? Klar, wir machen jetzt so eine synchrone Aktion, aber man kann natürlich jederzeit auf peerfinder.app oder jetzt haben wir neu auch die Peer-to-Peer-University dazu genommen, einfach einen Circle auf die Beine stellen und zu 5 da durchlaufen, unabhängig vom MOOC.
Genau, das wollte ich auch sagen. Also macht eine Lerngruppe oder tretet einer bestehenden bei, das ist immer das Beste,
ja,
um sowas durchzuarbeiten. Alleine geht theoretisch auch, aber da fehlt ja der Austausch, fehlt ja auch ein bisschen der gesunde Druck von den regelmäßigen Treffen.
Ja, und es motiviert, finde ich, auch mehr, ne? Also, das hat man jetzt bei euch beim Promptathon gemerkt, ne? Sobald 5 Leute zusammensitzen, sagt man, wie hast denn du das gepromptet? Ist ja spannend, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja. Also, man kommt halt einfach auf Sachen, auf die man sonst alleine nicht kommt, ne?
Ja, absolut. Genau, also meldet euch gern an noch zum MOOC, macht Lerngruppen oder meldet euch für welche an. Simon hat gerade den Promptathon angesprochen, da gibt's einen eigenen Podcast dazu. Da machen wir nochmal eine Retro im Orga-Team in einer Woche und teilen nochmal, wie man so einen Prompt-Hackathon gemacht haben und was die Learnings waren. Ich fand's super, also vom Spirit her, aber auch den Ergebnissen, da kam auch toll was raus, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Und ist vor allem sehr handlungsorientiert, beides eigentlich, ne? Jetzt nicht nur ein E-Learning kann jeder machen.
Ja,
ich habe hier das Buch vom Isa Mollick, aber Papier ist geduldig, wenn das irgendwo liegt und Wissen ist und nicht gleich anwenden oder doch die anderen Stufen zwischendrin.
Genau.
Absolut. Ja gut, hast du vielleicht sonst noch Tipps zum Lernen und zum Umsetzen? Sonst würde ich vielleicht ganz schnell noch zu ein paar persönlichen Fragen kommen.
Ja, machen wir das.
Vielleicht ganz kurz, der Simon ist auch auf unserem SAP-Training-Forum, macht auch nochmal einen kurzen Workshop, halbe Stunde zum Thema generative KI im Wissensmanagement, ist Hybrid, also auch online buchbar am 19. Juni, na, könnt ihr auch gern dazu kommen, packe ich auch in die Shownotes den Link. Genau, dann noch ganz kurz, Simon, du hattest noch nie die Home-Story geteilt von dir.
Ja.
Das sind drei kurze Fragen, da bin ich gespannt.
Schieß los.
Was ist dein Narrativ zu Lernen und Entwicklung?
Ja, also da würde ich sagen, ganz klar, 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der lebenslangen Lernern. Also die verstanden haben, dass ich mit das, was ich mit Ausbildung oder Studium gelernt habe, dass das nicht reicht, um eine Biografie zu durchleben. Und die einfach für sich einen Ansatz finden, systematisch, je nach Gelegenheit weiterzulernen. Das ist die ein entspanntes und erfolgreiches Leben haben werden, glaube ich. Und da sehe ich Lernen sehr breit. Ne? Da geht es nicht nur um Lernen für die Arbeit, sondern generell auch, wie führt man in so turbulenten Zeiten wie heute ein sinnerfülltes und zufriedenstellendes Leben. Auch sowas gehört da vielleicht dazu.
Mhm. Und was lernst du gerade? Also wahrscheinlich lokale Sprachmodelle und Bildgenerierung, aber gibt es sonst noch Punkte?
Genau, ich habe in meinem To-Do quasi, habe ich eine To-Learn-Liste. Also klar, da steht viel drauf wie lokale KI und REC.
Aha.
Da steht aber zum Beispiel auch drauf, ich will ein bisschen besser werden mit Filmen. Also die GH5-Kamera würde ich jetzt mal ein bisschen genauer kennenlernen, weil ich bisher hauptsächlich mit so iPhone, iPad gefilmt habe. Das ist etwas. Und auch so Analytics über mehrere Plattformen hinweg.
Mhm.
Also wir haben lange schon nutzen wir kein Google Analytics mehr, sondern nur Matomo, aber sehr auf der Oberfläche. Ja, und da finde ich so spannend, jetzt mal zu gucken, wenn man hier auf Mastodon was schreibt oder auf LinkedIn, wie kann man Leute da von einem Ort zum anderen lenken? Wie sind die Zugriffe auf den Leitfäden auch? Was kann man daraus lernen? Welche Cutters werden oft angeguckt? Also das ist so ein Skill. Wahrscheinlich lachen da jetzt die ganzen Marketing-Leute. Das ist wahrscheinlich deren Tagesbusiness. Bei mir ist das eher sowas, was halt mal so von der Seite reinkam. Genau. Ja, und ja, wie du sagst, halt ganz viel über Sprachmodelle, lokale KI, was auch durchaus mehr Zeit braucht. Ne? Ich versuche auch viele Use Cases von meinen Aufgaben dann parallel zu machen. Ne? Gebe ich mal Copilot ein und ChatGPT und eine lokale KI, um da auch ein Bauchgefühl zu entwickeln, was kann man wo am besten für verwenden.
Ja, spannend. Ja, und Simon teilt natürlich immer super viel. Also alle, die Simon noch nicht folgen, auf LinkedIn oder Mastodon oder wo du sonst so aktiv bist oder auf deinem eigenen Blog. Also kann ich nur empfehlen. Da gibt's immer viele Insights, auch Podcasts und andere Quellen. Hast du da vielleicht noch 2, 3 aktuelle, die dich jetzt gerade inspiriert haben? Bücher, Podcasts, Videos, Playlisten?
Ja, also ich würde empfehlen, eine Episode aus dem MIT Technology Review Podcast mit der Katharina Zweig, Professor Zweig, die drüber gesprochen hat, wie wir eigentlich über KI sprechen. Mhm. Also so, wie betten wir KI als Spezies in unsere Gesellschaft ein? Das fand ich spannend. Und ich glaube, über den Podcast bin ich gekommen zu dem Podcast Selbstbewusste KI. Die gehen quasi der Frage nach, kann denn eine Technik wie eine KI ein Bewusstsein oder Selbstbewusstsein haben? Gibt es, glaube ich, Seasons. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort für Seasons ist. Egal.
Ach so, nee. Ja, Staffel, glaube ich.
Staffel. Genau, das war. Staffeln, 24 Episoden. Und da sprechen die halt mit Philosophen, postmodernen Philosophen, Anthropologen. Da war irgendwie jetzt neulich so ein Japaner, der seit 40 Jahren in der Robotik ist, den ersten Roboter entwickelt hat, der sich selbst erkennen kann im Spiegel. Ne? Wenn man so ein Marker für Selbstbewusstsein, dass ich mich selber wahrnehme und solche Dinge. So ein bisschen am Rande vielleicht, da lernt man jetzt nicht so viel über Prompting, sondern eben eher über diese Metaebene. Und da könnte ich vielleicht noch den YouTube-Kanal, ich schaue gerade, wie der heißt, Matt Wolf ist der, der den macht.
Mhm.
Das ist so der, der jede Woche eigentlich in so 15-Minuten-Video das Wichtigste zusammenkehrt. Und den schaue ich mir eigentlich immer an, weil nur so diese Einordnung, wofür kann man Perplexity verwenden, wie performt ein Llama 3 gegenüber einem GPT-4 und so weiter, das bringt der eigentlich immer sehr gut auf den Punkt.
Ja, cool.
Oder vielleicht so drei Quellen.
Danke. Die packen wir auch in die Shownotes, ne? Auch den Link zum MOOC, meldet euch gern an, natürlich auch zu unserem Forum. Zum Leitfaden, der ist auf jeden Fall auch eine super Quelle. Du, dann denk, wir haben, sind schon gut in der Zeit. Verging wie im Fluge. Ich glaube, ich könnte noch mal eine Stunde quatschen, aber können wir irgendwann anders noch mal einen Deep Dive.
Können wir irgendwann wiederholen.
Genau.
Machen. Und am Forum haben wir ja auch einen Podcast-Tisch. Vielleicht
können wir da Stimmt, mal, genau.
Mal Gelegenheit. Da haben wir die ersten Eindrücke dann aus dem MOOC schon vielleicht.
Ja.
Sehr schön. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dabei warst. Und danke alle euch, die zugehört haben. Euch allen einen tollen weiteren Tag. Und dir auch, Simon. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ade. Ciao. Thank you.